Hi, ich bin Head Coach Marc und ich habe eine neue Podcast-Folge für dich. Mein heutiger Gesprächspartner ist Bestseller-Autor, Lifestyle-Coach und Motivator Lars Ament. Lars hatte wie jeder von uns einige Herausforderungen in seinem Leben und wird diese natürlich auch weiterhin haben. Ich bin vor gut einem Jahr auf die Geschichte von Lars gestoßen, habe mir dann eines seiner Bücher gekauft und habe mich beim Lesen sofort wohlgefühlt. Er hat mir aus der Seele gesprochen, mich inspiriert und ich habe das Buch mit dem Namen Why Not verschlungen. Zudem gibt er im Podcast sehr viele Tipps und wie das Leben natürlich wesentlich einfacher zu betrachten ist.
Du hörst Head Coach Körper, Sport, Kopf, den Podcast, der dir als Hobby- und Freizeitsportler neue Einblicke in verschiedenste Themen gibt, wie zum Beispiel den mentalen Bereich, der bei allen Sportlern einen großen Anteil an den Ergebnissen hat. Head Coach Marc spricht in seinem Podcast mit Menschen, die sich mit dem Sport, dem Körperlichen, dem Mentalen oder sogar mit allen drei Sachen befassen. Marc ist zertifizierter Neuroathletik- und Mentalcoach. In 6 Jahren als Bundestrainer und Mentalcoach hat er mit seinem Team jeweils 3-mal den Weltmeister und den Europameistertitel geholt.
Gesponsert wird das Ganze wie immer von Neurotrim, deinem persönlichen Neuroathletiktraining für intelligente Muskeln. Bei Leistungshobby- und Freizeitsportlern holt das Training die letzten Prozente aus dir heraus. Du gewinnst an Schnelligkeit, Explosivität durch die schnellere und exakte Muskelansteuerung und dein Gleichgewichtsgefühl wird ebenfalls verfeinert. Der Link hierzu in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit Lars Ament und mir im heutigen Podcast. Lars, erstmal sehr schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns heute einfach mal so ein bisschen über das Leben quatschen. Wie würdest du dein Leben heutzutage einordnen?
Wie würde ich mein Leben einordnen? Entspannt, voller Frieden, ruhig. Ich mache eigentlich, worauf ich Lust habe und versuche, Dinge, die mich stressen, von denen ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind, aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht zu machen. Deswegen fühle ich mich sehr wohl in meinem Leben. Klar, es gibt immer Höhen und Tiefen, ja, aber ich vergleiche das immer mit dem Herzschlag. So, es geht nach oben und unten, nach oben und unten. Ne, die Frequenz, die man auf dem was ist das, dieses Gerät sieht, ne, wenn du im Krankenhaus liegst.
Ja,
EKG. EKG, richtig. Und ja klar, du als Sportwissenschaftler weißt das natürlich. und sobald es nur noch eine Linie gibt, dann bist du nämlich tot. Das heißt, es muss immer Tag und Nacht, ne, die Polaritäten des Lebens, die muss es geben. Und ich habe mir einfach angewöhnt, Dinge nicht mehr zu werten, sondern wie so ein Beobachter meines eigenen Lebens durch den Tag zu gehen und einfach gucken, was passiert, Spaß zu haben, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und ja, wenn du anfängst, tatsächlich den Wert deines Lebens jeden Tag schätzen zu lernen. Also wenn du morgens aufstehst und du bist gesund und du hast ein Dach über dem Kopf und du hast was zu essen und die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Wenn du das wahrnimmst, dann ist alles gut. Und das habe ich mir über all die Jahre natürlich auch mit vielen witzigen und unterhaltsamen Selbstversuchen und so eben antrainiert. Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, ich führe ein gutes Leben.
Wie bist du da hingekommen? Weil ich meine, das ist ja alles Entwicklungsgeschichte, ja? Und es muss ja auch irgendwann mal so eine X-Punkte im Leben gegeben haben, wo man gesagt hat, hey, ich muss irgendwas ändern oder ich möchte irgendwas ändern. Wie war es bei dir?
Naja, ich war einfach unglücklich. So, ich war erfolgreich im Außen. Ich bin ja Schriftsteller, schreibe Bücher, auch nicht ganz unerfolgreich, wie man im Schwabenland sagen würde. Ich bin kein Schwabe, aber viele meiner Familienangehörigen kommen aus Stuttgart und der Umgebung, und das größtmögliche Kompliment eines Schwaben ist, war nicht schlecht. Ne? Und also im Außen war ich eigentlich glücklich und zufrieden und erfolgreich, scheinbar. Ja? Also so der Status und all das, was man eben sieht, war da. Aber ich habe gemerkt, irgendwie fehlt mir im Inneren was. Und da kam die Leere. Ne? So, je mehr im Außen da war, desto weniger wurde es im Innen. Und dann habe ich mich über viele, viele Monate, Jahre wirklich damit beschäftigt und hatte auch wirklich mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich persönlich würde das nicht als Depression bezeichnen, eher eine Wohlstandsdepression. Mhm. Ja, also wenn es einem zu gut geht und wenn man so gefühlt alles hat, dann fehlt die Reibung und die Spannung und die neue Energie. Und dadurch, dass ich als Autor auch keinen normalen Job habe, also ich muss morgens nicht aufstehen, um zur Arbeit zu gehen, sondern ich muss mein ganzes Leben selbst organisieren, Das bedeutet natürlich auch, dass wenn ich morgens ausschlafen möchte, kann ich das machen. Ich muss niemanden fragen. Und wenn du dann in der Situation bist, in der du mental nicht so am Start bist, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass du dein Leben so ein bisschen schleifen lässt und dann Dinge machst, die eigentlich unvernünftig sind und nicht gut für dich sind. Und das war so ein Prozess über mehrere Jahre und bis ich dann tatsächlich irgendwann aufgewacht bin und gemerkt habe, so stopp. Ja, ich hatte meinen Leidensdruck erreicht. Ja, also dieser Grund oder dieser Moment, in dem du wirklich nicht mehr willst und nicht mehr kannst. Und dann musst du dich einfach fragen, mache ich das jetzt mein Leben lang so weiter und bin für immer unglücklich? Oder treffe ich jetzt mal neue Entscheidungen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es funktioniert oder ob sie gut für mich sind? Aber ich muss was Neues machen. Es gibt so diesen berühmten Satz von Einstein, der gesagt hat, wir können nicht neue Dinge erwarten mit einer alten Denkweise, sondern wir müssen neue Gedanken haben, Dinge neu ausprobieren. Ja. Und so war das bei mir. Und es war halt ein ewiger Prozess. Und irgendwann kommst du aber dahinter. Das ist wie so auf der Suche nach der Erleuchtung. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich erleuchtet bin, aber du musst halt einfach wieder, du musst, ja, ja. Tatsächlich, ich spreche jetzt nur für mich, ja. Ich musste für mich einen Weg finden, um mit meiner inneren Stimme irgendwie klarzukommen, um sie neu zu interpretieren, um diese Dämonen irgendwie einzuordnen, um mit ihnen zu kämpfen, zu arbeiten und so. Und das habe ich ganz gut hinbekommen und mache jetzt eben Dinge, die mir Spaß machen. So zum Beispiel mit dir mich unterhalten, hätte ich auch nicht machen müssen.
Ja? Stimmt.
Ja, aber ich habe mir so überlegt, da habe ich Bock drauf. So, das interessiert mich auch und ich möchte neue Dinge lernen. Ich bezeichne mich selbst so als lebenslanger Schüler. So, ich weiß, dass ich zum Beispiel von dir sehr viel lernen kann, so, weil du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und das sage ich eben auch ganz, ganz vielen Menschen immer wieder. Treff dich mit Menschen, unterhalte dich, stelle Fragen. So, jeder Mensch ist in irgendwelchem Bereich ein Amateur. So, also, jeder. Ja, auch Cristiano Ronaldo, der super Fußball spielt, kann ganz viele Sachen nicht. Da muss er andere Menschen fragen. So, und wie viele Menschen haben Angst, andere Menschen zu fragen, nach Hilfe, nach Rat, nach einer Lebensweisheit, weil sie Angst haben, als ja, Versager dazustehen oder nicht gut genug dazustehen oder als jemand, der einfach keine Ahnung hat. Nee, wenn du was nicht weißt, stell eine Frage.
Bin ich komplett bei dir. Und bei dir hat ja auch deine, ich sag mal, dieser Änderungsprozess hat ja mit einem der, glaube ich, großartigsten Schriftsteller der Welt mit zu tun, Paulo Coelho, der dir, glaube ich, in dem Moment sehr geholfen hat.
Ja, also dazu muss man sagen, mein Mentor Rudolf Schenker ist der Gitarrist und Gründer der Rockband Scorpions, mit dem ich vor 10 Jahren ein Buch geschrieben habe, Rock Your Life heißt das. Und der Untertitel sagt das schon, mit Spaß und Glück zu Erfolg. Und ich betrachte ihn deswegen als Mentor, weil er für mich eine unglaubliche Lebensleistung vollbracht hat. Also, und ich bekomme gleich den Bogen zu Paulo Coelho. Ja. Er hat mit 16 oder mit 17 musste er sich entscheiden, was mache ich jetzt? Ein großer Traum war, Musiker zu werden. Er konnte aber zu dem damaligen Zeitpunkt, und ich spreche jetzt hier von den 60er Jahren, konnte noch keine Gitarre spielen. Seine Freundin wurde schwanger. Er hat eine Ausbildung gemacht als Starkstromelektriker bei Siemens damals in Hannover und musste sich überlegen, mache ich da weiter? Sie wollten ihn übernehmen. Oder mache ich was Neues? Ne? Parallel, seine Freundin ist schwanger. Seine Eltern sagen zu ihm, Junge, du hast jetzt Verantwortung. Du bist jetzt nicht mehr einfach nur ein 17-jähriger Halodri, sondern du bist jetzt Familien oder du wirst Familienvater. Du musst dich um deine Familie kümmern. Also ist völlig klar, du gehst den sicheren Weg und wirst Angestellter bei Siemens und machst dein Ding als Starkstromelektriker. Rudolf war damals schon so weise, mit dem Alter unglaublich zu visualisieren, okay, wie sieht denn dann der Rest meines Lebens aus? Und da hat er sich das vorgestellt, er hat sich auch damals schon viel mit Yoga und mit Meditation beschäftigt, hat sich das vorgestellt und er hat gesagt, so werde ich kein glückliches Leben führen. Das kann für andere vielleicht gut sein, für mich persönlich nicht. Wie kann ich denn der bestmögliche Vater für mein Kind sein und der bestmögliche Ehemann für meine Frau, wenn ich etwas mache, was mich glücklich macht? glücklich macht. Also hat er einen Familienrat gehalten, hat alle zusammengetrommelt und gesagt, Leute, passt auf. Ich erkläre euch jetzt meinen Plan. Ich werde Musiker und ich mache das, ich ziehe das durch. Ich garantiere euch, ihr werdet immer was zu essen auf dem Tisch haben. Ich werde mich um alles kümmern. Ich werde 5 Jobs nebenbei machen. Einfach nur, um meinen Traum am Leben zu erhalten. So, die ersten 10 Jahre hat Rudolf geackert von morgens bis abends. Hat, wie gesagt, 5 Jobs parallel gemacht, einfach nur, um seine Band aufzubauen, Schritt für Schritt. Und ja, heute ist er zusammen mit Rammstein sind die Scorpions die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Ich glaube, 200 Millionen Alben verkauft weltweit, absolute Superstars im Ausland. Also egal, mit wem du sprichst, jeder kennt die Scorpions und davor ziehe ich einfach meinen Hut, weil er etwas geschafft hat. Und man muss dazu sagen, als er seinen Traum damals laut ausgesprochen hat, wurde er von allen ausgelacht.
Das kenne ich.
Von allen, ja, also nicht nur von Freunden, sondern eben auch von der Musikpresse, die gesagt haben, hey, die Scorpions, so, auf die wartet kein Mensch, die können nicht mal richtig Englisch. Ja, es gibt 1000 Bands aus England, aus Amerika, die das besser machen. Das wird nicht gut gehen. Ja, es gibt so ein legendäres Zitat eines deutschen Musikmagazins, die gesagt haben, das Beste, was du mit einer Scorpions-Platte machen kannst, ist es, unter den wackeligen Tisch zu legen. So, und ja, wenn du eben, und das zeigt eben, weshalb Rudolf für mich ein Mentor ist, weil er diesen Traum hatte und gegen alle Einflüsse von außen diesen Traum verteidigt hat. Und das ist halt absolut bewundernswert. Und ja, wir haben eben dieses Buch geschrieben, Rock Your Life, und Paulo Coelho hat damals das Vorwort geschrieben dazu. Ja. Und so kam eben der Kontakt zu Paulo Coelho zustande. Und dann, ja, vor einigen Jahren hat Rudolf ein Konzert gespielt in der Schweiz und hat gesagt, Lars, komm doch mal nach Genf und so, du, das wird ganz gut und du musst kommen. Und ich war damals wirklich in so einer kleinen Krise und Rudolf hatte das so ein bisschen geahnt und hat mich mehr oder weniger so schon auch gezwungen, steig jetzt in den Flieger und komm jetzt, ja. Und naja, auf jeden Fall waren wir dann Backstage und 10.000 Leute haben gewartet in der Halle und Rudolf spielt sich so ein bisschen auf der Gitarre warm und auf einmal klopft es so an der Tür. Und dann sagt Rudolf, er wusste schon, wer es ist, ja, Lars, mach mal die Tür auf. Und ich stehe so vom Sofa auf und gehe so zur Tür und mach auf und dann steht da Paulo Coelho vor mir. So, und sagt dann, du bist also Lars. Und ich so, okay, was ist hier los? Und ja, so ging das halt los. Und dann habe ich dann eben die Chance bekommen, mit Paulo ein bisschen zu reden. Und er hat mir einfach auch gesagt, so, wenn du einen Traum hast, dann glaub daran. Und hör nicht auf die anderen, hör auf niemanden, hör nur auf das, was du wirklich willst, weil du hast in diesem Leben nur dieses eine Leben. Ja. Vergeude es nicht, indem du Dinge machst, um anderen zu gefallen, um das Leben anderer Menschen zu leben. Und dann hat er mir eben auch erzählt, dass sein großes Werk, Der Alchemist, am Anfang auch die gleichen Probleme hatte wie ganz viele andere Autoren. Es wurde abgelehnt, immer und immer wieder, es war kein Erfolg, hat sich nicht verkauft. Und dann eben kommt es darauf an, was machst du dann mit der Situation? Du bist unerfolgreich, hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du beendest es und machst irgendwie was anderes, oder du sagst, es ist alles klar. Ich bin noch nicht fertig. Das ist jetzt nicht das Ende. Ich bin nicht gescheitert. Ich nehme jetzt diese Situation und mache daraus was Neues und probiere einen neuen Weg und gebe eben nicht auf. Und daraus ist eben auch so mein Leitmotiv geworden, aufgeben ist keine Option. Es ist einfach keine Option, wenn du es wirklich willst. Und ja, dann bin ich halt zurück nach Berlin und habe mir dann einfach 1000 Gedanken gemacht und habe dann weitergemacht. Weiter, weiter, weiter.
Was würdest du meinen, wenn du Leute hast heute, die jetzt auf einem Weg sind, wie man gerade beschrieben haben, die den dann meistens kurz bevor sie eigentlich erfolgreich werden, abbrechen? Das ist doch eine riesengroße Anzahl, wenn man es prozentual nehmen würde, oder?
Ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen Angst vor Erfolg haben. Mhm. Das bedeutet nämlich, dass du auf einmal sichtbar wirst, dass du nicht mehr in deinem eigenen kleinen Kämmerlein werkelst, sondern dass du auch durch deine Reichweite, die du bekommst, dass du dich angreifbar machst. Weil natürlich werden Menschen kommen, die das, was du tust, kritisieren, die das nicht gut finden. Und davor haben viele Angst. Und deswegen finden sie ganz viele Ausreden, um Dinge dann auf einmal nicht mehr zu machen. So, was passiert, wenn ich auf einmal von einer großen, auf einer Bühne stehe und vor 1000 Menschen sprechen muss? Ich würde sagen, Hammer, dass du die Chance bekommst, 1000 Menschen zu erreichen mit dem, was du machst. Es gibt ganz viele, die sagen, das ist der größte Albtraum für mich, weil die Stimme in ihren Köpfen noch so mächtig ist, die zu ihnen spricht. Die könnten dich auslachen, du könntest versagen, die könnten irgendwas machen, das dich aus dem Konzept bringt, du könntest einen Blackout haben. Ganz viele Gründe, um diese Chance nicht wahrzunehmen. Und ich sage halt, nutze jede Chance, die es gibt. Und wenn du auf der Bühne stehst vor 10.000 Menschen und du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag es. Mach es zum Thema. Nimm deine Schwächen, pack sie auf den Tisch. Was passiert dann? Von den 10.000 Menschen können sich 9.995 sofort mit dir identifizieren. Weil sie nämlich da sitzen und denken, oh verdammt, ich würde mich niemals trauen, da oben auf die Bühne zu gehen. So, mach deine Schwächen öffentlich. Das sage ich in meinem neuen Buch. Mach sie öffentlich, pack sie raus und dann kann sie nämlich kein Mensch mehr gegen dich verwenden. Und deswegen, was soll dir passieren? Was soll dir passieren? Du hast doch nur dieses eine Leben. Du bist jetzt, wenn du jetzt 20, 25, 30, selbst wenn du 50 bist, kannst du sagen, oh Gott, ich bin 50 Jahre alt, ich habe schon die Hälfte meines Lebens hinter mir. Oder du kannst sagen, naja, wenn es gut läuft, habe ich noch 30 geile Sommer. Mhm. Hey, was du in 30 geilen Sommern alles machen kannst. Ja. Unfassbar. Was du morgen früh machen kannst. Ja. Unglaublich. Ja. Und nicht so viel Angst haben vor den ganzen Was-wäre-wenn-Geschichten, sondern Dinge einfach ausprobieren. Du wirst nämlich feststellen, dass diese ganzen Grübeleien und diese ganzen Horrorszenarien nie eintreten.
Ja. Und du dir viel mehr Gedanken selber über diesen Wahnsinn machst, als alle anderen, die um dich rum sind.
Genau, weil die Menschen machen sich nämlich alle Gedanken um ihr eigenes Leben und du bist denen im Zweifel völlig egal. Du sitzt in der U-Bahn und denkst dir, ich könnte jetzt den netten Typen da drüben ansprechen oder die süße Frau ansprechen. Ich mach's aber nicht, weil um uns herum 20 Leute sitzen, die uns beobachten würden. Was würden die halten davon? Ich könnte irgendwie mich lächerlich machen. Die Wahrheit ist, mach es. Es wird nämlich keinen interessieren, weil jeder ist mit sich selbst beschäftigt.
Ist spannend, dass du es gerade sagst. Ich war letzte Woche in den USA und bei meinem Cousin und der erzählte mir, du pass auf, mir ist letztens in New York ist mir eine Geschichte passiert. Ich habe mich in die U-Bahn gesetzt und dann kommt wirklich jemand rein, ist splitterfasernackt, setzt sich neben mich und er meinte, die Leute haben so ungefähr gefühlt 2 Minuten geguckt und danach war es völlig scheißegal, weil es hat keine Sau mehr interessiert.
Absolut. Und da kann man tatsächlich New York ein bisschen mit Berlin vergleichen. So, hier gibt es so viele positiv verrückte Menschen, die einfach ihr Ding machen. Und das ist denen völlig egal. Und das kannst du auch in so Städten machen wie New York und Berlin. Ich muss zugeben, wenn du jetzt in Freiburg bist, ist es mit Sicherheit anders. Ja? Aber auch da muss man einfach sagen, wer lebt denn dein Leben? Sind das die Leute, die dich in der U-Bahn irgendwie vielleicht für eine Sekunde angucken? Oder bist du das? Was ist denn wichtig, dass du abends in den Spiegel schaust und sagst, ey, ich hatte einen guten Tag. Ich war ich selbst. Ich habe mein authentisches Ich gelebt. Oder habe ich mein Leben damit verbracht, es den anderen irgendwie recht zu machen, so in der grauen Masse zu verschwinden? Nee, macht doch keinen Spaß.
Also im Endeffekt unterhalten wir uns ja auch über das Thema Komfortzone. So, jeder hat so seine Komfortzone und es tut halt immer alles, was ich nicht gewohnt bin, tut mir halt irgendwie weh, da rauszukommen. Aber Fakt ist ja am Ende, je öfter du was machst, und da ist auch wieder so ein Thema Auftritt vor Leuten, ob es nun 1000 sind oder einer, ist am Ende ja auch völlig egal. Je öfter du das machst, umso sicherer wirst du ja auch.
Absolut. Es macht keinen Unterschied. Und deswegen, wenn du Angst hast, Menschen anzusprechen auf der Straße, dann warum hast du denn Angst? Weil du hast Angst vor Ablehnung. Mhm. Du hast Angst, ein Nein zu hören. Du hast Angst davor, kritisiert zu werden, ausgelacht zu werden. Das heißt, das Problem ist nicht das Ansprechen, sondern deine Erwartungshaltung. Du gehst in die Situation rein, weil du dir etwas erhoffst. So. Und jetzt, wenn du deine Perspektive aber wechselst und sagst, ich möchte gar nicht die Telefonnummer oder ich möchte gar nicht ein Ja haben hören, sondern ich möchte eine gute Zeit haben. Ich möchte vielleicht ein Kompliment verteilen. Ich möchte diese 2 Minuten, die ich habe, nutzen, um gute Energie zu versprühen. Dann kann ich nämlich gar nicht verlieren, weil du nämlich nichts erhoffst. So, du hast deine Erwartungen gegen Dankbarkeit getauscht. Dankbarkeit, diese Chance zu haben. So, und dann, wenn du nämlich entspannt bist und sagst, hey, ich habe dich hier gerade gesehen, ich muss 5 Minuten auf den Bus warten. Ich habe auch gesehen, dass du da vielleicht gerade einfach stehst und dich langweilst. Mein Name ist Lars, wollen wir uns 5 Minuten unterhalten? Dann sagt der oder diejenige vielleicht, hey, mein Name ist Sandra, interessant, sowas ist mir noch nie passiert, wo fährst du hin? Ja, ich fahre nach Telto. Ah, okay, ich bin auf der halben Strecke, da können wir ja im Bus gleich noch ein bisschen weiter quatschen. So. Das heißt, du hast keine Erwartung. Du sprichst deine Gedanken einfach laut aus. Hättest du jetzt gesagt, Entschuldigung, ich finde dich irgendwie voll süß, kannst du mir deine Nummer geben? Verstehst du? Nee.
Ja, ich, immer wieder spannend. Also, wir haben gerade vorhin ja über dich, über Paulo Coelho, wie das entstanden ist. Und das habe ich ja aus deinem Buch Why Not, was ich sehr liebe. Also ich bin da wirklich tatsächlich per Zufall drauf gestoßen. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Ich glaube, ich bin jetzt sogar das 3. Mal schon dabei, weil ich finde es immer wichtig, das halt zu machen, tatsächlich öfter zu lesen, weil da sind so viele Sachen drin, ich persönlich mir gar nicht immer alle merken. Und ich finde es immer wieder spannend, weil mir immer wieder neue Sachen auffallen. Und wir, unter anderem, um auf das Buch jetzt nochmal zu kommen, du hast drin 20 lebensverändernde Fragen.
Ja.
Und ich habe mir mal ein paar angekreuzt, weil ich dachte, ach mal ein paar, ich will dich mal da ein bisschen hören, was du mittlerweile darüber denkst. Also lass uns das mal so ein bisschen machen. Also eine davon wäre heute dein letzter Tag auf dieser Erde, würdest du immer noch tun, was du gerade tust?
Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich nur noch 24 Stunden zu leben hätte, dann würde ich unser Gespräch freundlich auslaufen lassen. Ja, und würde mir eine Liste schreiben mit den Menschen, die mir wichtig sind, würde die anrufen, würde gucken, ob ich sie noch persönlich treffen könnte. Das wäre jetzt hier in Berlin bei mir ein bisschen schwierig, weil meine Eltern wohnen nicht hier und ich würde dann auch nicht mich jetzt noch in Zug mich setzen und dahin fahren. Ich würde mir ein Espresso machen und würde im Prinzip dankbar sein für all das, was ich sehen, erleben und fühlen durfte. Und würde mir in den letzten 24 Stunden keinen Stress mehr machen. Ich würde jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich alle schnell abhake und sage, ey, toll mit dir, aber ich muss gleich, schön dich gekannt zu haben, aber ich muss gleich wieder weiter, weil ich habe noch 25 andere Menschen, von denen ich mich verabschieden muss. Stress. Mhm. Ja. Sondern ich würde mir meine Lieblingsmenschen überlegen und es ist tatsächlich so, dass es gibt in meinem neuen Buch It's All Good eine Szene, die genau das beschreibt. Die heißt nämlich If you got 24 hours to live, yeah, what would you do? Also was würdest du machen? Und ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, wem möchtest du noch was sagen? Habe so meine Lieblingsmenschen notiert und habe denen ein Video aufgezeichnet. Und zwar, also kein Abschiedsbrief, weil Abschiedsbriefe ja immer so ein bisschen traurig klingen, sondern ein Video und als Erinnerung. Und habe in diesen Videos dann aufgezählt, warum diese Menschen so wichtig für mich sind, was sie so besonders macht, worauf sie stolz sein können. Also ich habe es quasi als Motivationsvideo genommen für sie. Zu sagen, ey, ich bin jetzt nicht mehr hier. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich kann jetzt nicht mehr die Dinge machen, die ich vielleicht bisher noch nicht gemacht habe, aber du kannst es. Und so, du bist so gut und du bist so stark und du bist so klug. Hör nicht auf die Stimmen in deinem Kopf, die dich davon abhalten wollen. Du hast jetzt noch die Chance. So, mach was draus, mach's für mich. So. Und eben diesen Abschied als Motivation zu verwenden, um noch was Gutes, um noch so Fußstapfen zu hinterlassen. Und deswegen würde ich tatsächlich mir was Gutes zu essen bestellen. Ich würde einen guten Kaffee trinken. Ich würde den liebsten Menschen noch was hinterlassen. Und dann würde ich sagen, Servus.
Sehr gut. Sag mal kurz, Lieblingsessen, was würdest du denn jetzt tatsächlich bestellen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mir hier in Berlin würde ich jetzt zu meiner Cousine fahren. Mhm. Die hat nämlich ein Restaurant in Berlin, Hallmann und Klee, sensationell, und würde eine Tomatensuppe essen.
Sehr gut. Wir kommen mal zu der nächsten Frage. Wenn du an deine Zukunft denkst, wovor hast du am meisten Angst, wenn du überhaupt noch Angst hast?
ich habe Angst oder ich hätte Angst vor dem Augenblick, an dem ich mir eingestehen müsste, dass ich nicht mein Leben gelebt habe. Das war für mich auch tatsächlich immer die größtmögliche Angst. Also nicht, es ist nicht die Angst zu scheitern oder etwas nicht gut zu machen, sondern die Angst, irgendwann mit 90, 95 im Sterbebett zu liegen und sich selbst eingestehen zu müssen. Ich hatte damals die Chance, etwas zu machen und habe es nicht getan. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, dieses Leben mehr oder weniger nicht genutzt. Und wenn wir uns darüber nachdenken, wie kostbar dieses Leben ist. Also wie, was es für eine, ja, ein Zufall ist, überhaupt geboren zu werden. Also die mathematische Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass wir als Menschen zu dieser Zeit geboren werden. Und wir glauben aber, das ist selbstverständlich. So, und deswegen jeden Tag nutzen, immer wieder. Du musst nicht das Beste erreichen. Du musst auch deine ganzen Träume nicht erreichen. Du musst, wieder das Wort, du musst, ja. Du könntest dir überlegen. Ja. Den Weg, um deine Träume zu erreichen, zu genießen, weil darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, das wirklich zu erreichen, sondern jeden Tag dein Bestes zu geben. Ja. Das reicht schon. Und es ist ja auch bei jedem Menschen was anderes. Dein Bestes ist was anderes als mein Bestes. Du bist manchmal in einer Situation, in der du nicht im Besitz deiner ganzen Kraft bist. Aber dann kannst du trotzdem einen Schritt nach vorne gehen. Das heißt, sich ein Bewusstsein dafür aufzubauen, dass das Leben einfach unfassbar wertvoll ist. Dass Lebenszeit das kostbarste Gut ist, was du jemals haben wirst. Geld kannst du neu verdienen. Lebenszeit, wenn sie weg ist, ist sie weg. Das heißt, immer wieder sich daran aufrichten, zu sagen, hey, gestern hat es nicht funktioniert, ich versuche es heute nochmal. Und wenn es heute nicht funktioniert, versuche ich es morgen. Und wenn du halt mit 95 oder irgendwann auf deinem Sterbebett liegst und sagen kannst, ich habe mein Bestes gegeben, unabhängig vom Ausgang. Ich glaube, dann hast du so einen Zustand von Seelenfrieden erreicht und dann kannst du auch gut loslassen und sagen, jetzt kann ich sterben, es war okay.
Ich stelle ja mal die These auf, dass viele ältere Leute, die so grimmig sind und eigentlich scheiße drauf, dass die genau in dieser Situation sind, dass sie sagen, sie haben in ihrem Leben echt einfach viel verpasst und nicht gemacht.
Ja, absolut. Ich habe mal ein Buch geschrieben mit dem Professor Dr. Sven Gottschling, der ist Palliativarzt im Uniklinikum des Saarlandes, Chefarzt. Und der betreut eben ganz viele sterbenskranke Menschen. Und der sagt auch, das ist super interessant, er begleitet dann auch Menschen in den Tod, ist dann in den letzten Minuten auch bei ihnen und sieht wirklich, wie Menschen sterben. Und sagt, Menschen sterben so, wie sie gelebt haben. Das heißt, wenn jemand sein ganzes Leben lang gekämpft hat, mit sich nicht im Reinen war, der gehadert hat, der zornig war, der verärgert war, der auf die Welt geschimpft hat, genauso stirbt er auch. Also der lässt es nicht zu, der will kämpfen und der will diesen Kampf irgendwie noch ausführen und hat dann letztlich auch keinen schönen Tod. Und ja. Menschen, die ihr Leben wirklich gelebt haben, die im Reinen mit sich sind, die können dann auch entspannter sterben. Mhm. Und das ist natürlich der Idealzustand, ne? Wenn du sagen kannst, hey, ich habe mein Bestes gegeben, it's all good. So, ich habe gesagt, was ich sagen wollte, ich habe gemacht, was ich machen wollte, ich habe mich von meinen liebsten Menschen noch verabschiedet. So, wir müssen alle sterben, jetzt bin ich dran, ich bin gespannt, ob es danach weitergeht. So, mit diesem Mindset ist doch alles in Ordnung.
Dritte Frage, hältst du an irgendwas fest, was du eigentlich dringend loswerden müsstest?
Auf jeden Fall, ich trinke nach wie vor in meinem Espresso Zucker. Ja, also jeder Ernährungscoach und Gesundheitscoach würde jetzt sagen, es ist nicht gut, aber ich weiß auch, dass es nicht gut für meinen Körper ist. Ich mache es trotzdem, weil ich für mich entschieden habe, dass mir dieser Geschmack so viel Lebensqualität gibt, dass ich diesen kleinen Gesundheitsfaktor in Kauf nehme.
Völlig in Ordnung. Wir müssen alle unser kleines Laster immer noch haben. Wie viele Menschen, die du Freunde nennst, würdest du dein Leben anvertrauen?
Eine gute Frage. so spontan, ohne genau darüber nachzudenken, vielleicht 5.
Okay, finde ich gut. Bist du glücklich mit dem, was du heutzutage machst und was du bist?
Ja.
Ich habe mir jetzt auch nichts anderes gedacht, aber die Frage fand ich immer noch ganz schön.
Absolut. Also ich bin glücklich, natürlich auch nicht jeden Tag. Und das muss man auch ganz klar sagen, dass was heißt es denn, ein zufriedenes und ein glückliches Leben zu führen? Das heißt nicht, dass du jeden Tag wie so ein Glücksflummi durch die Gegend hüpfst und grinst und auf Knopfdruck so gute Laune haben musst. Darum geht es nicht. Es geht darum, sich selbst anzunehmen, so wie man ist, und zufrieden und dankbar und glücklich zu sein. Und dann kannst du auch mal einen schlechten Tag haben, du kannst auch mal genervt sein, du kannst auch mal frustriert sein. Wichtig ist nur zu wissen, dass du jederzeit damit aufhören kannst. Weil es nämlich zu jeder Sekunde deine eigene Entscheidung ist, glücklich zu sein oder griesgrämig zu sein.
Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt von uns als Mentaltrainern, wo ich auch immer selber sage, ich bin ja nicht das Beispiel, was du gerade selber gesagt hast. Ich bin auch nicht immer so. Zum einen ist es gut so, weil du kriegst die andere Seite noch mit, weil du brauchst sie, da sind wir wieder bei der Bipolarität. Und das nächste ist, ich weiß aber ganz genau, wenn ich morgens aufwache und einen scheiß Tag habe, weiß ich, ich kann den wahrscheinlich auf der Hälfte des Tages kann ich den beenden, weil ich weiß, ich komme da selber raus. Ich weiß ja, wie es funktioniert.
Ja, es ist ganz wichtig, unsere eigene Entscheidung. Du bist gut drauf, du bist schlecht drauf. Es ist deine Entscheidung. Und es kommt eben darauf an, wie du die Gedanken, ne, die innere Stimme, wie du es interpretierst, was du mit diesen Gedanken machst. So, glaubst du deinen Gedanken oder sagst du, Moment mal, warum habe ich eigentlich gerade schlechte Laune? Es ist doch eigentlich alles so in Ordnung. Nochmal, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug Geld, um meine Miete zu bezahlen, ich brauche keinen großen Luxus, es ist doch irgendwie alles in Ordnung. Warum geht es dir gerade schlecht? Aha, jetzt verstehe ich, weil ich mich vergleiche mit anderen, weil ich eine Erwartungshaltung hatte, die ich vielleicht nicht erfüllen konnte. So, das heißt, der eigentliche Grund meiner Griesgrämigkeit sind meine Gedanken. Es ist nicht die Situation selbst. Und sich daran immer wieder zu erinnern, ist schon so 50% des Weges.
Wann hast du zuletzt was zum ersten Mal gemacht?
Muss ich kurz überlegen. Eine gute Frage. Fällt mir spontan nichts ein.
Wird mal wieder Zeit.
Ja, also ich weiß, dass ich vor kurzem etwas gemacht habe, was ich hätte fast etwas gemacht.
Okay,
das, genau. Es hat nicht geklappt. Ein Freund von mir ist Pilot. Und hat ein eigenes Flugzeug, so ein kleines.
Ja. Yeah.
So, und da passen 4 Leute rein. Und er hatte einen Freund und mich eingeladen, nach Kroatien zu fliegen. Und so, das heißt, ich bin noch nie in so einem kleinen Flugzeug geflogen. Und das wäre das erste Mal gewesen, letzte Woche.
Ja. Yeah.
Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich hatte aber auch wahnsinnige Angst. Also so, es war so eine Mischung aus extreme Vorfreude und wirklich die Hose voll. Weil, ist ja klar, der erste Moment ist, ja klar, Flugzeug, cool. Aber dann überlegst du, alles klar, wir fliegen über die Alpen. Mit so einem kleinen Flugzeug. Und das ist jetzt wirklich so, da passen nur 4 Leute rein. Das ist, wiegt nichts, so ein Ding.
Ja. Ja?
Und da kamen schon so Gedanken, naja, was machst du denn, wenn du abstürzt und so. Ist ja auch nicht so ganz ungefährlich und so. Aber die Gedanken auch wieder interpretieren und so, Moment mal, nee, voll geil, ist doch eine super Gelegenheit. Wann hast du die Chance, ja, mal jemals wieder mit so einem Flugzeug zu fliegen? Hat ein normaler Mensch nicht. Ja, so, also klar, zugesagt. Und dann auch war interessant zu sehen, wie ich mit meinen Gedanken umgehe. So, ja. Und ich habe mich total gefreut. Klar hatte ich ein bisschen Angst, Respekt, weil du begibst dein Leben in die Hände eines Menschen, der jetzt auch noch nicht so lange Pilot ist.
Ja.
Ja, also der macht es sehr gut und der hat auch sehr viel Erfahrung, aber es ist trotzdem so, ist ein Freund von dir, ne? So, ja. Du steigst dann ein und du weißt nicht so genau, was passiert, und das hätte ich zum ersten Mal gemacht letzte Woche, und das ist dann wegen einer familiären Situation, musste mir das wieder umlegen, hat nicht funktioniert, aber das hätte ich zum ersten Mal gemacht, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, wir werden es aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, nee, aufgehoben. Du weißt, was ich meine?
Ja, ja.
Wir werden das nachholen. Und ich überlege, während wir reden, aber nochmal, wann ich tatsächlich etwas zum ersten Mal gemacht habe.
Das waren jetzt ein paar Fragen aus deinem Buch Why Not, was ich wirklich mega empfehlen kann, weil es mir einfach auch nochmal wieder ein paar andere Sichtweisen, da hatten wir vorhin im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gequatscht, es ist einfach schön, und wenn du aus einem Buch nur eine Sache mitnimmst, dann ist das klasse. Buch ist ein gutes Stichwort. Dir fällt noch was ein?
Ich hebe gerade meinen Finger. Ich weiß, was ich zum ersten Mal mache, und zwar meinen eigenen Podcast.
Der kommt auch nächste Woche raus. Also dann, wo wir ihn ausstrahlen, läuft er schon, aber...
Genau, er kam am 20. Mai und das ist tatsächlich etwas, was ich zum ersten Mal mache. Ich habe zwar vorher schon einen Podcast gemacht mit dem Daniel zusammen, die Glücksritter, aber es ist immer ein Unterschied, wenn du etwas in einem Team machst oder wenn du etwas wirklich alleine machst. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, ich wollte das schon immer machen und ich mache das jetzt.
Espresso, oder?
Auf einen Espresso mit Lars Ament. So heißt der Podcast.
Vielleicht solltest du mit Zucker noch dazufügen.
Ja. Ja, aber man muss sich immer neue Ziele setzen. Und wer weiß, vielleicht. Und das Ding ist, bei dem Zucker ist es ja auch so. Es ist ja nicht, ich weiß ja total, dass ich das sofort ändern könnte.
Aber ich finde doch, es geht doch immer nur um die Masse. Wenn du jetzt nicht den ganzen Tag 100 Gramm Zucker isst, dann kannst du da auch locker innen und dich nicht schlecht fühlen. So.
Genau, ich habe das auch tatsächlich mal ausgerechnet. Ja. Die Andrea Baltschuh, eine sehr liebe Freundin von mir, ja. Fernsehmoderatorin. Die
hat Paradiso.
Hat ein Buch richtig?
Ja.
Hat ein Buch geschrieben über Zucker.
Ja.
Und ich habe sie gefragt, sag mal Andrea, mit meinem Zucker im Espresso, sag mal was dazu. Und dann meinte sie, naja, wie viel Espresso trinkst du denn? Und wie viel Zucker machst du denn da rein? Und dann haben wir das so ausgerechnet und dann hat sie gesagt, naja, du bleibst auf jeden Fall unter den 25 Gramm am Tag. Das ist die Menge, die die WHO empfiehlt, also die Weltgesundheitsbehörde. Und solange du das nicht überschreitest, ist alles okay. Mhm. Ja, wenn du jetzt 100 Gramm, 150 Gramm Zucker am Tag zu dir nimmst, dann solltest du dir Gedanken machen, aber solange du unter diesen 25 Gramm bleibst, ist das alles in Ordnung.
Also am 20., jetzt müssen wir es ja wieder, muss ich ja wieder umlegen, also am 20.05.2019 ist dein Podcast gestartet und am 20.05.2019 ist dein neues Buch rausgekommen. Vielleicht nochmal zwei Sätze dazu.
Genau, das heißt, it's all good. Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt, das ist der Untertitel. Und es ist ein, Fortsetzung, kann man sagen, zu Why Not geworden. Ich betrachte Why Not so als den kleinen Bruder, It's All Good als den großen Bruder. Man kann beide separat lesen. Ist natürlich klar hilfreich, wenn man beide gelesen hat. Es ist eine Mischung aus Biografie. Ich bin darin sehr ehrlich, spreche über Ängste, über Zweifel, über die innere Stimme im Kopf. Mhm. Das ist bei mir der Brainfucker. Mhm. Ja, ich habe dem den Namen gegeben. Und der taucht auch in beiden Büchern auf.
Ich weiß, ich hab mir das mit angewöhnt. Ich finde das schön. Es gibt 1000 verschiedene Namen, aber Brainfucker finde ich super.
Ja, weil er der Name sagt genau das aus, was auch die Aufgabe dieser inneren Stimme ist. Die innere Stimme, jedenfalls dieser Teil der inneren Stimme, der ist nicht dazu da, um dir gute Laune zu machen, sondern der ist dazu da, um dich jeden Tag zu testen. Um dich zu prüfen, so wie sehr willst du es? Wie sehr willst du es? Du willst erfolgreich sein? Okay. Ich werde dir jetzt mal ein paar Aufgaben auf den Tisch legen. Mal gucken, was du daraus machst.
Aber es ist doch auch so ein bisschen so eine kleine Sicherheitsgeschichte, oder? Wo der Körper einfach auch mal sagt, also ich meine, grundsätzlich ist ja die Aufgabe des Kopfes, dir das Überleben zu sichern. Und der Brainfucker kommt ja auch gerne mal dazu, um auch mal aufzuzeigen, hey, sei mal nicht ganz so vorsichtig vielleicht.
Nee, es ist ein Unterschied, ob du vor etwas Angst hast, im Sinne von Überlebensangst. Ja, also das ist ja diese gesunde Angst. Ne? Dieser Impuls zu sagen, okay, jetzt bleibe ich stehen und gehe nicht weiter, weil ich da vielleicht die Klippe runterstürze. Mhm. Hier herrscht Gefahr, Alarmsignal geht an im Kopf und gehe da mal besser nicht weiter. Das heißt, das ist schon ein Unterschied. Ich rede aber von diesen Momenten, in der du von deinem Sofa aufstehst, deine Komfortzone verlässt und ins Ungewisse gehst. Und da macht der Brainfucker alles, um dich auf dem Sofa sitzen zu lassen. Weil der Brainfucker will nur dein Überleben sichern. Der will nicht, dass du glücklich dabei bist. Und das ist der Unterschied. Und du willst aber nicht nur irgendwie überleben. Mhm. Wir haben keinen Mammut mehr hinter uns, das uns aufspießt. Mhm. Ja, so, wir müssen auch nicht mehr unser Reh selber schießen, sondern es gibt in der heutigen Zeit andere Möglichkeiten. Das heißt, dieser Brainfucker ist eigentlich oldschool. Der ist, kommt aus einer anderen Welt. Der ist noch nicht mitgegangen. So. Und der will dich aber permanent dazu ermutigen, ein langweiliges, unspannendes Leben zu führen, weil er so seine eigene, sein eigenes Überleben sichert. Weil, geht's dir nicht gut? Bist du unzufrieden? Ist die Stimme sehr mächtig? Geht's dir gut? Bist du zufrieden? Bist du ausgeglichen? Hast du einen guten Tagesablauf? Triffst du dich mit Freunden? Machst Sport? Bist ausgeglichen? Ist die Stimme nämlich still? Mhm. Also, es gibt so ein schönes Bild von Bergsteigern, die sagen, oder von generell von Extremsportlern. Sportlern auch, aber bei Extremsportlern noch mal mehr, weil die ja permanent in diesen Grenzsituationen sind. Und die sagen, es gibt einen Grund, warum wir immer wieder an die Wand müssen, warum wir immer wieder in die Berge müssen und diese Erfahrung machen, weil nämlich wir gezwungen werden, 100% im Jetzt zu sein. Jeder Fehler wird sofort bestraft, im Zweifel mit deinem Tod. Das heißt, in den Augenblicken, in denen du ungesichert zum Beispiel in der Wand hängst, ist die Stimme ausgeschaltet. Du bist komplett im Jetzt. Und diese Menschen erfahren in diesen Augenblicken, ich würde mal sagen, so Zustände der Erleuchtung, weil die komplett im Jetzt sind, ganz bei sich. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, nur die Gegenwart. Alles wird ruhig, die Atmung verlangsamt sich. Und ich kann es absolut nachvollziehen, dass Menschen diesen Kick suchen, weil dieser Zustand des inneren Friedens, so dieser Zen-artige Moment, der gibt einem so viel an Glückseligkeit, dass ja, man damit schwer aufhören kann. Und die Aufgabe von uns normalen Menschen besteht eben darin, sich solche Momente auch jeden Tag in sein Leben zu holen. Also mit Meditation, mit Dankbarkeit, mit kleinen Achtsamkeitsritualen, sich mal hinzusetzen, auf Pause zu drücken und mal durchzuatmen und mal den Bus vorbeifahren zu lassen, den nächsten zu nehmen und einfach mal 5 Minuten darüber nachdenken, über die guten Menschen in seinem Leben, über das Gute, was jetzt schon da ist. Und nicht so sehr sich permanent von einem Termin zum nächsten stressen zu lassen, macht nämlich keinen Unterschied letztlich. Oftmals, ob man den Termin wirklich wahrnimmt oder ob man ihn verschiebt auf eine halbe Stunde. Und aber in dieser halben Stunde mal wirklich Zeit für sich hat und auch mal die Mutti anrufen und sagen, hey Mama, ich habe gerade an dich gedacht, Muttertag, schön, dass es dich gibt und wollte ich dir nur mal sagen. So, und das sind so diese kleinen Dinge, die letztlich das Leben lebenswert machen.
Ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Lars, vielen lieben Dank, dass du hier warst und dass wir so cool miteinander quatschen konnten.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch auf iTunes eine schöne Bewertung da. Dann spricht sich der Podcast auch noch ein bisschen mehr herum und viel mehr Menschen können ihn hören und sich natürlich dann auch weiterbilden. Infos zu Lars Ament, die findest du in den Shownotes, genauso wie den Link zu seinem neuen Buch It's All Good. Ich werde es mir gleich bestellen. Ich denke, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann ist das auf alle Fälle Lektüre, die dir auch gefallen könnte. Ich wünsche dir jetzt zum Schluss noch eine geniale Restwoche und go for it, dein Headcoach Marc.